Ja, herzlich willkommen zum philosophischen Abend und die übliche Frage, weil ich so ein Gesichtsalzheimer habe, ist heute jemand zum allerersten Mal dabei oder waren alle? Ja, herzlich willkommen im Kamakachi-Zentrum. Was ein Kamakachi-Zentrum ist und was es von anderen unterscheidet, steht in unserem Flyer. Da brauche ich es nicht jedes Mal neu zu erzählen. Diese Abende sind so einerseits aufeinander aufbauend, aber man soll auch von jedem einzelnen Abend Nutzen haben, wenn man halt einmal kommt. Und zwischendurch einfach fragen, wenn Fachworte fallen, Begriffe fallen, die man noch nie gehört hat vorher. Und allen anderen auch herzlich willkommen. Und ich versuche mal heute Abend die überstandene Virusgrippe zu zelebrieren. Sie ist durch und ich bin nicht mehr ansteckend, aber die Stimme hat noch ein bisschen Mühe, sich wieder zu gewöhnen ans viele Regen. Aber ja, guck mal, das wird sich nicht anders machen lassen, als dass ich rede. Zwischendurch muss ich halt mal einen Schluck Wasser trinken, um die Stimme wieder in Form zu bringen. Ja, vorweg immer der kurze Blick auf kommende Veranstaltungen. Am Samstag feiern wir 25 Jahre. Wer Lust und Zeit hat, ist herzlich willkommen. Von 2 bis 4 ist einfach so offene Tür, wo man so das Zentrum kennenlernen kann, wo so kurze Vorträge und Meditationen sind. Von 4 bis 6 gibt es eine Puja, auf den oder liebevolle Augen. Das ist so eine tibetisch gesungene Meditation, so was richtig Traditionelles. Das machen wir inzwischen sehr selten, aber zum 25-Jährigen haben wir gedacht, gehört sich das, dass wir das mal so zelebrieren, unsere tibetischen Wurzeln. Und von 6 bis 8 gibt es so ein paar Bilder und Geschichten aus den 25 Jahren, die wir hier dieses Zentrum jetzt schon haben. Und ab 8 Party zum Nutzen für alle fühlenden Wesen. Wir schließen kein Wesen aus, dürfen alle kommen. Und das Wochenende drauf ist dann Kurs mit Lama Rabsham. Also wir können nicht nur feiern, wir können auch meditieren. Und wer das richtig, richtig lernen will, ist bei Lama Rabsham richtig. Der hat viele, viele Jahre bei Lama Gendun gelernt. Der für ganz viele Leute, die hier im Zentrum regelmäßig praktizieren, so die wichtigste Ausrichtung ist. Gibt es sonst noch was zum Programm die nächste Zeit? Das sind dann die üblichen Abendveranstaltungen, die stehen aber im Flyer drin, im Programm. Das kennt man und wenn man es noch nicht kennt, dann kann man sich es ja mitnehmen. Okay, soweit das. Johannes ist auf Vortragsreise. Dankeschön. Wenn es gar nicht mehr, genau, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann werde ich nicht mehr reden, sondern lutschen. Dankeschön. Jo. Johannes ist auf Vortragsreise, lässt sich entschuldigen heute Abend und die nächsten beiden Male, dann ist er auch wieder dabei. Die letzten Abende hatten wir diese 12 Glieder des Bestehens in gegenseitiger Abhängigkeit gemacht. Da ist Johannes letztes Mal noch vertieft drauf eingegangen. Und heute würden wir dann den Übergang machen aus den ganzen Teachings des sogenannten ersten Lehrzyklus in den zweiten Lehrzyklus. Den Übergang ins Mahayana. Aber bevor wir das machen, fangen wir mit einer kurzen Achtsamkeitsübung an, wie wir das immer tun. Wir sitzen mit geradem Rücken. Rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit auf den Atem. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Wir erleben das außer dem Gewahrsein auf das Atmen noch jede Menge andere Phänomene im Geist wahrgenommen werden. Das sind Geräusche, das sind Gedanken, Assoziationen, Gefühle, Körpererfahrungen. Und wir üben uns darin, mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben.
Ja.
dass da so viel anderes los ist im Geist. Dass wir das bemerken, ist eigentlich gut. Normalerweise sind wir dessen nicht gewahr, was im Geist vor sich geht, sondern sind ganz und gar mit irgendeinem Detail beschäftigt, was gerade behauptet, das Wichtigste zu sein. Und zu üben, sich mal zurückzunehmen und einfach mal zu beobachten, was im Geist vor sich geht, ohne darauf einzugehen. Das ist, was Buddhisten seit 2500 Jahren üben, in allen Kulturen. Den eigenen Geist kennenlernen und zähmen. Dann wünschen wir, dass wir heute den Abend sehr sinnvoll nutzen können, um den eigenen Geist kennenzulernen. Und wir machen den Wunsch nicht nur für uns selbst, sondern für den Nutzen von allen Wesen. Mögen alle Wesen Leid überwinden und darauf das Glück finden, das Erkennen vom eigenen Geist. Ja, wie gesagt, die letzten Male waren diese 12 Glieder des Bestehens in gegenseitiger Abhängigkeit Thema. Gibt es dazu noch Fragen oder ist es sozusagen durchdrungen, verstanden, prüfungsrelevant auf dem Schirm, dass man, wenn man jetzt einen Test schreiben müsste über buddhistische Philosophie, dass man diese 12 Glieder auswendig hinschreiben könnte? Oder sind da noch Reste, die unklar geblieben sind? Dann gehe ich mal davon aus, dass das sehr ausführlich geklärt wurde. Und dann den Übergang ins Mahayana. Zunächst nochmal zu diesen ganzen Themen, die wir bisher hatten. Die gehören alle in den ersten Lehrzyklus, in den, wo man mit modernen Worten sagen kann, dem empirischen Lehrzyklus. Da, wo der Buddha gelehrt hat, was erleben wir da eigentlich? Ja, wenn wir auf den eigenen Geist gucken, was ist da eigentlich los? Und dann haben wir sehr, sehr ausführlich erlebt, wie sind diese Erfahrungsmomente zusammengesetzt, sowohl in der Tiefe als auch in der Zeit. Also in der Tiefe haben wir erlebt, jeder Erfahrungsmoment hat so einen Aspekt von Form, hat einen Aspekt von Empfindung, von Unterscheidung und so weiter, diese 5 Skandhas. Und dann in der Zeit hatten wir diese 12 Glieder. Und Johannes ist dann noch weiter in die Details gegangen, indem er so diese einzelnen Momente von Erfahrung, diese einzelnen Geistmomente noch genauer analysiert haben. Und es waren alles sozusagen Entdeckungen von dem, was ist. Also was erlebt man, wenn man sich den Geist genau anguckt? Was erlebt man, wenn Geist auf Geist guckt? Nichts anderes ist ja Meditation. Und deswegen der erste Lehrzyklus als empirischer Lehrzyklus sozusagen. Da arbeitet man mit dem, was unmittelbar erfahren wird. Und dieser erste Lehrzyklus heißt deswegen erster Lehrzyklus, weil danach kamen nämlich noch 2 weitere Lehrzyklen, der zweite und der dritte. Und dieser zweite Lehrzyklus, da geht Buddha auf ganz, ganz andere Themen ein. Und das könnte man mit einem modernen Wort nennen, idealistischer Buddhismus. Und was unterscheidet jetzt den empirischen vom idealistischen Buddhismus? Die Haltung, die Interessenlage derer, die diesen Buddhismus praktizieren. Man könnte sagen, im empirischen Buddhismus, da reicht es sozusagen, den Geist zu untersuchen auf das, was ist. Und im zweiten Lehrzyklus kommen Leute mit einer anderen Motivlage. Die wollen nicht nur wissen, was ist, sondern die wollen auch erstmal nicht nur für sich selber untersuchen, das ist, sondern wollen einen Nutzen für sich selbst und andere haben, ja, Idealismus. Und zum anderen, ihnen reicht nicht zu untersuchen, was ist, sondern dann auch noch weiter zu gucken, warum ist es so, ja, oder was steckt dahinter. Und das beide steckt in dieser Idee von idealistischem Buddhismus. Idealismus einerseits in Hinsicht auf das Motiv, nicht nur für sich selbst, sondern für alle fühlenden Wesen zu praktizieren, und das andere ist, genauer in die Tiefe zu gucken. Ja, nicht einfach zufrieden zu sein mit dem, was erlebt wird, sondern dahinter gucken zu wollen. Und all diese Belehrungen im zweiten Lehrzyklus sind interessanterweise verbunden mit einem bestimmten Ort in Indien, wo der Buddha diese Belehrung des zweiten Zyklus gegeben hat, nämlich dem sogenannten Geierhügel. Das ist so ein Gebirgsformation, wo sich so aus dieser nordostindischen Ebene so plötzlich so raushebt, und wo, wenn man dann da oben auf diesen Bergen steht, dann guckt man so viele, viele Kilometer ins Land. Wir waren tatsächlich 2014 mit der Freiburger Sangha da, also hier unseren praktizieren, und haben ein paar Fotos da gemacht. Auf diesem Geierhügel. Ich gebe dich mal rum. Hier sieht man einen unserer Praktizierenden, der da so sitzt und in die Weite guckt. Und diese Belehrungen im zweiten Lehrzyklus haben mit der Weite im Geist zu tun. Das passt gut. Und hier ist ein bisschen noch so unser Meditationsplatz da. Ich gebe mal die Richtung.
Welche Höhenmeter sind das?
1000 Meter über der Ebene ungefähr.
So ungefähr wie der Feldberg?
Der ist so, schau ins Land. Und der Stein ist vom Geierhügel, also der Stein hat sozusagen da schon zugehört zu den Zeiten, als der Buddha geredet hat. Den gebe ich auch mal rum. Den habe ich von da mitgebracht. Und die buddhistische Tradition, die auf diesen ersten und zweiten Lehrzyklus baut, also auf den empirischen und idealistischen Lehrzyklus, die heißt Mahayana. Und Mahayana, großes Fahrzeug, weil im Gegensatz zu den Belehrungen des ersten Zyklus erstmal die Analyse viel größer ist, viel tiefer reicht, und zum anderen die Zahl der Wesen, für die man praktiziert, viel, viel größer ist. Und weil die Fülle an Methoden größer ist im Mahayana. Man arbeitet mit viel, viel mehr Methoden als in dem, was wir bisher im empirischen Lehrzyklus gehört haben. Deswegen großes Fahrzeug oder Mahayana. Und dann im alten Indien wurde das noch abgegrenzt vom Hinayana, vom sogenannten kleinen Fahrzeug. Aber diese Hinayana-Schulen sind historisch verschwunden. Die gibt es nicht mehr. Und es wäre auch ein bisschen diskriminierend zu sagen, ihr seid das kleine Fahrzeug und wir sind das große. Also das kleine gibt es nicht mehr, aber das große gibt es noch. Und viele Tibeter haben gelehrt, dass das Theravada sozusagen das Erbe des Hinayana wäre. Das ist aber nicht so. Das Theravada, das ist der Buddhismus, der in Südostasien praktiziert wird, also Burma, Teile von Vietnam, Sri Lanka und so weiter, Thailand. Die haben auch alle drei Lehrzyklen, wobei die den Schwerpunkt tatsächlich auf dem ersten Lehrzyklus haben, ein bisschen noch vom zweiten drin und den dritten fast nur noch homöopathisch, aber die haben alle drei Lehrzyklen drin. Und die im Hinayana haben tatsächlich nur den ersten Lehrzyklus verwendet, nicht den zweiten und nicht den dritten. Also das Mahayana benutzt den ersten und den zweiten Lehrzyklus. Und was ist jetzt anders im Mahayana als in dem Buddhismus, wie wir ihn bisher hier besprochen haben? Zum Beispiel die Praxis ist eine andere. Wir hörten schon vom achtfachen Pfad. Das wird auch heute im Theravada noch so gelehrt und praktiziert. Im Mahayana benutzen wir nicht den achtfachen Pfad, sondern wir praktizieren die sogenannten sechs Paramitas, die sechs befreienden Handlungen. Und was sind diese sechs befreienden Handlungen? Als erstes befreiende Großzügigkeit. Und das heißt, dass man mit den Mitteln, die man hat, mit der Zeit, die man hat, mit dem Wissen, das man hat, großzügig ist. Und befreiende Großzügigkeit bedeutet, man achtet dabei, wenn man großzügig ist, nicht auf so diese Dualismen von ich gebe jetzt jemandem etwas, sondern das ist so ohne in diese Kategorien zu fallen, einfach eine Übung von, man teilt, was man hat. Und befreiende Großzügigkeit bedeutet auch, dass es nicht heißt, man nimmt jetzt das Portemonnaie und die Kontokarte, nimmt alles Geld vom Konto und geht in die Kaiser-Josef-Straße und verteilt das Geld an die Penner, an die Punks, sondern befreiende großzügig heißt, dass man klug großzügig ist. Also man gibt den Leuten nicht das, was sie wollen, sondern man gibt den Leuten das, was ihnen hilft. Und es ist nicht immer das, was sie wollen. Ja. Wir hatten eine interessante Situation, als der Lama Trinle Rinpoche hier ist. Wir sind mit ihm durch die Stadt laufen und dann kamen so die Punks und hast du mal eine Mark oder hast du mal eine Euro vielmehr? Und der Trinle Rinpoche hat ihm nicht einen Euro in die Hand gedrückt, sondern gefragt, was ist deine Begabung? Ja, also, was ist deine Begabung? What is your talent? Ja, und das ist eine interessante Reaktion von Großzügigkeit. Ja.
Also, wie haben wir reagiert?
Irritiert. Also es ging auch schnell durch, so wir sind nicht irgendwie da auf eine Diskussion geblieben oder so, sondern die kamen an, wollten einen Euro und er hat gesagt, what is your talent? Und dann sind wir weitergegangen. Also Großzügigkeit heißt nicht, man gibt den Leuten, was sie wollen, sondern was ihnen hilft. Und dann kommt es natürlich auch auf die eigenen Fähigkeiten an. Man wäre so gern großzügig mit Ratschlägen, aber wem helfen denn die Ratschläge? Also wenn man wirklich in der Lage wäre, so viel Drama zu verhindern und wenn die Leute eben nicht drauf hören, was man für einen guten Ratschlag hat, dann hat man halt noch nicht die Fähigkeiten, den Rat zu geben, den die wirklich dann beherzigen, die Leute. Ne? Da müsste man dann halt noch an sich arbeiten. Ne? Zweite der befreienden Handlungen, Geduld. Befreiende Geduld. Was heißt befreiende Geduld? Befreiende Geduld heißt unangenehme Situationen ertragen, ohne rumzuflippen. Und das heißt einfach in den allermeisten Fällen klug sein. Man kann im Stau stehen und den Geist vergiften mit Adrenalin, man kann aber auch im Stau stehen und sich in Geduld üben. Also im Stau stehen und Adrenalinvergiftung zu betreiben, ist überhaupt nicht sinnvoll, überhaupt nicht klug. Man ändert gar nichts. Ja, und in den meisten anderen Fällen eigentlich auch nicht. Ja, also Geduld ist einfach die Übung, die Situation, wie sie jetzt ist, halt zu ertragen, ohne irgendwie ein Drama draus zu machen. Ja, und es ist schon eine Übung. Ja. Die dritte der befreienden Handlungen, befreiende Ethik oder gutes Benehmen. Das heißt, dass man sich so benimmt, dass man anderen nicht schadet, sondern nützt. Da gibt es ein paar Ratschläge, die der Buddha gegeben hat. Nicht stehlen, sondern großzügig sein. Nicht töten, sondern Leben schützen. Nicht lügen oder aufhetzend reden oder dummes Zeug reden, sondern liebevoll, unterstützend und wahrhaftig reden. Sich nicht berauschen und mit Sexualität Freude stiften und kein Leid. Das sind so die fünf allgemeinen Ratschläge, die der Buddha gegeben hat. Und das ist gar nicht so super buddhistisch, weil jede zivilisierte Gesellschaft hat ungefähr solche Regeln. Also, wenn man so will, moderne zivilisierte Gesellschaften haben schon fast buddhistische Ethik. Da ist eigentlich nicht, also, das ist damit gemeint, mit befreiender Handlung des ethischen Benehmens. Sich so benehmen, dass man den Leuten nicht schadet, sondern Nutzen stiftet. Das ist nicht weiter schwierig. Dann gibt es die vierte, die befreiende Handlung von freudiger Ausdauer. Und was bedeutet das? Dass man sich für das Ziel von Erwachen tatsächlich anstrengt. Es wird nicht mit dem Fingerschnipsen kommen. Es wird nicht kommen, indem man da sitzt und Fernsehen guckt und hofft, dass die Erleuchtung oder das Erwachen vom Himmel fällt. Es wird nicht dadurch passieren, dass man sich sehr beschäftigt gibt. Es gibt ja so diese Art von Faulheit, wo man sehr beschäftigt ist. Man muss alles Mögliche jetzt noch erledigen, bevor man dann meditiert, ne? Noch einkaufen gehen oder noch irgendwelche Listen schreiben oder noch irgendwelche Anrufen machen. Ne? Also immer so dieses, ich meditiere dann, wenn. Ja, so dieses faule Fleißigsein. Ja, oder diese Art von Faulheit, wo man glaubt, das mit dem Erwachen, ja, das ist was für irgendwelche begabten Leute, aber nicht für mich. Ja. Ja, so diese Art von Faulheit, wo man, wenn man schon nicht besonders toll sein kann, ist man wenigstens besonders doof. Ja, Hauptsache besonders. Und gegen alles, das ist dieses Mittel von freudiger Ausdauer ein Gegenmittel. Ja, also man hat einen Geist, also hat man die Buddha-Natur. Wenn man die Buddha-Natur hat, wird man schaffen. Ja, also ist alles schon da. Buddhaschaft muss nicht erst erzeugt werden, sondern ist die ganze Zeit schon da. Und das sind diese vier befreienden Handlungen, wo man so erstmal keine großen Probleme mit hat. Die fünfte befreiende Handlung heißt Meditation. Und das ist nichts anderes als das, was wir immer üben. Geist guckt Geist an. Man sitzt da und übt zunächst mal Geistesruhe, wo man den Geist dazu bringt, bei dem zu bleiben, wo man ihn haben will. Und das nächste ist dann mit dieser Fähigkeit, dass Geist bei dem bleiben kann, wo man ihn haben will, dass man in den Geist reinguckt. Die Meditation der tiefen Einsicht. Das sind die fünf. Und dann gibt es die sechste befreiende Handlung, wie es heute Abend auch gehen wird. Das ist die befreiende Handlung von Weisheit. Prajna-Paramita, also das Weisheitsparameter, die befreiende Handlung der Weisheit. Und was bedeutet jetzt Weisheit aus buddhistischer Sicht? Weisheit bedeutet, die Leerheit der Phänomene zu verstehen. Und das ist jetzt so ein Stichwort, das hat man schon mal gehört, wenn über Buddhismus die Rede war mit der Leerheit. Was ist damit gemeint? Und das genau ist Thema von dem Herzsutra, um das es heute Abend geht. Da ist es erläutert und da gucken wir dann vertieft rein. Diese Prajna Paramita oder befreiende Handlung der Weisheit hat der Buddha zuallererst in einem Sutra erklärt, das 100.000 Verse hat. Das sind ungefähr vier solche Bände hier. Ja. Und das ist dann die Praxis der befreienden Weisheit in 100.000 Versen. Es gibt kaum einen Buddhist, der die 100.000 Verse liest, noch weniger, die sie verstanden haben und praktizieren. Und die Schüler vom Buddha haben damals schon gesagt, auf dem Gaya-Berg, auf dem Berg, wo der Stein gerade rumgeht, wo er diese 100.000 Verse gelehrt hat, gäbe es nicht auch eine kurze Version davon? Und dann hat er eine in 25.000 Versen gelehrt, das ist diese hier. Und dann haben ein paar Schüler immer noch gemeint, das wäre viel Zeug. Und dann hat er noch eine kürzere Version gelehrt in 8.000 Versen. Und dann saßen sie da auf dem Gaya-Berg und meditierten über diese 8.000 Verse, der Buddha und seine Schüler. Und dann saßen zwei Schüler da, Avalokiteshvara, das ist dieser Buddha des Mitgefühls, und sein Kumpel Shariputra meditierten dort auf diesem Gaya-Berg, und dann stieß der Shariputra diesen Chenrezig oder Avalokiteshvara an und hat gesagt, wie praktiziert man das jetzt mit der Weisheit? Sag mir das nochmal kurz. Ja. Und dann hat der Avalokiteshvara eine Zusammenfassung gegeben, die ist so kurz. Und das ist das Herz der Weisheit oder das Herzsutra. Ja, und das habe ich gedacht, wäre für heute Abend vielleicht eine angemessene Textlänge, oder? Und vielleicht nehmen wir das und gucken dann in die Details, was bedeutet eigentlich diese Weisheit vom Verständnis der Phänomene. Und hier, das fasse ich auch noch an manchen Teilen zusammen, also die ganze Vorrede heißt eigentlich, dass der Buddha dort auf dem Gaya-Hügel saß mit den Schülern in Meditation über diese 8000 Verse, und was ich gerade erzählt habe, dann der Shariputra fragt den Avalokiteshvara, kannst du es nicht mal noch kurz erklären? Und dann antwortet der Avalokiteshvara mit folgenden Worten. Shariputra, die Söhne und Töchter der Mahayana-Familie, die sich in der Anwendung der tiefgründigen Weisheitsparameter üben möchten, sollten folgende Betrachtungen durchgehen. Sie sollten genau und folgerichtig die Leerheit, das Fehlen einer eigenen Natur, in den fünf Skandhas betrachten. Form ist Leerheit. Leerheit ist Form. Leerheit ist nichts anderes als Form, und Form ist nichts anderes als Leerheit. Ebenso sind Empfindung, Unterscheidung, Geistesfaktoren und die 6 Bewusstseinsarten leer. Shariputra, so sind alle Dinge leer. Sie haben keine Wesensmerkmale. Sie sind nicht entstanden und sie vergehen nicht. Sie sind weder fehlerlos, noch haben sie irgendwelche Fehler. Sie sind ohne Abnahme und ohne Zunahme. Shariputra, daher gibt es in der Leerheit keine Form, keine Empfindung, keine Unterscheidung, keine Geistesfaktoren und keine Bewusstseinsarten. Es gibt kein Auge, kein Ohr, keine Nase, keine Zunge, kein Körper und kein Geist. Es gibt keine Form, keinen Klang, keinen Geruch, keinen Geschmack, nichts Tastbares und auch keine Phänomene. Es gibt keine Elemente von denen des Auges bis hin zum Element des Geistes und des durch den Geist erfolgenden Bewusstseins. Es gibt auch die 4 edlen Wahrheiten nicht. Es gibt weder Unwissenheit noch Aufhören von Unwissenheit. Es gibt auch die 12 Glieder des Entstehens in gegenseitiger Abhängigkeit bis hin zu Altern und Tod. Es gibt kein Leid, keine Ursachen von Leiden, kein Aufhören, kein Weg und keine ursprüngliche Weisheit. Es gibt kein Erlangen und kein Nichterlangen. An der Stelle stoppen wir schon mal. Wir haben jetzt so viel gehört über die 5 Skandhas, über die 12 Glieder des abhängigen Entstehens, über die 12 und 18 Ayatanas und alles Mögliche. Und jetzt sagt er einfach, das gibt's alles nicht. Ja, also der zieht uns da den Boden unter den Füßen weg, den wir gerade mühsam gewonnen haben. Das geht noch weiter, das Sutra, aber was ist damit gemeint? Wieso sagt er das jetzt, dass es das alles nicht gibt? Und da braucht man dann vielleicht doch ein bisschen noch mehr Verse als nur diese Verse aus dem Herzsutra, um zu verstehen, was ist damit gemeint. Das ist ja eine Zusammenfassung. Wir sind gewohnt, zu dem Phänomen hier zu sagen, das ist eine Klangschale. Ja, wir haben sogar Geld dafür bezahlt, dass es eine Klangschale ist und haben die hergebracht aus Indien. Die spannende Frage, ist es wirklich, wirklich eine Klangschale? Oder ist es was anderes? Oder was ist es überhaupt? Wir haben schon mal festgestellt hier im Laufe der Untersuchungen, dass der Begriff Klangschale ja nicht identisch ist mit diesem Phänomen. Wir haben schon mal festgestellt, dass dieses Phänomen unabhängig davon ist, wie wir es nennen. Ja, also wenn das hier jetzt steht und dann kommt ein Hund rein, wir haben hier einen Buddha-Hund, den nutzen wir immer, um das zu testen, ob das stimmt. Und er kommt ran und schnuppert und der hat nicht das Konzept Klangschale. Der nimmt aber wahr, dass da was ist und in seinem Konzept ist das ein Futternapf oder ein Wassernapf oder irgendwas. Ja. Und wir haben hier Stuck abgehängt, da kommt ab und zu mal was runter und wenn da mal ein größeres Stück runterkommt, dann mache ich schnell diesen hier und dann ist das ein Schutzhelm. Ja. Oder wenn da oben irgendjemand da oben Staub wischen will, dann dreht er das rum und stellt sich drauf und dann ist es ein Tritt oder was auch. Ja. Also wie sehr ist dieses Phänomen jetzt wirklich Klangschale oder frei davon, leer davon, Klangschale zu sein? Ja. Wir benutzen das gelegentlich als Klangschale, aber das kann man auch als alles andere benutzen. Dieser Begriff Klangschale ist einfach erstmal nur eine Zuschreibung. Genau wie Fressnapf oder Tritt oder was weiß ich. Und die, worauf der Buddha hinweist, dieses Phänomen ist leer davon, etwas Festgelegtes zu sein. Es ist offen. Es ist grundlegend offen in seinem Sein. Das ist überhaupt nicht definiert, dass es eine Klangschale sei. Das ist einfach nur, weil wir es so benutzen, weil wir es so nennen. Aber grundlegend ist das Phänomen offen davon, Klangschale zu sein. Ja, das Phänomen ist frei davon, etwas Bestimmtes, etwas Definiertes zu sein. Das ist es nur in unserer Benutzung oder Vorstellung. Aber an sich ist es offen oder frei oder leer. Ja, kann man das verstehen?
Nee. Was ist mit Feuer?
Ja.
Jetzt machen wir mal die da weg.
Ja. So. Stell die Frage nochmal. Jetzt ist die Klangschale weg.
Dieses Beispiel mit der Klangschale, auf die man draufsteigen kann,
ja,
und die man für irgendwas benutzen kann. Jetzt, Feuer ist ja eigentlich ein Zustand und keine Sache.
Mhm. Ja. Ist Feuer jetzt sozusagen ein eigenständiges Phänomen, das aus sich selbst heraus existiert, wo man sagen könnte, ja, also das gibt's als Feuer. Das ist selbst existent als Feuer.
Mhm.
Also alles, womit wir Feuer definieren, ist wieder etwas anderes. Ist, ne? Also alles, was wir Feuer nennen, ist abhängig wieder von etwas anderem. Ne? Wir können nicht sagen, da existiert irgendwas an sich, das Feuer wäre. Ja, also alle Eigenschaften, die wir einem Feuer zuschreiben, sind wiederum relativ. Ja, also wenn wir sagen, Feuer ist heiß, wie heiß ist so ein Feuer? Also ich glaube, eine Kerzenflamme hat 360 Grad oder sowas, ja? Kann das sein? Also die Oberfläche der Sonne hat 6000 Grad, das ist deutlich heißer, dagegen sind 360 Grad richtig kalt. Ja? Oder im Inneren der Sonne herrschen 20 Millionen Grad, dagegen sind 360 Grad, also nahe schon des absoluten Nullpunkts von minus 275 Grad. Ja? Also heiß ist sozusagen keine dem Feuer zu eigene Eigenschaft. Ja? Es gibt die Idee, Wasser wäre etwas, das Feuer löscht. Ja? Also das wäre dann vielleicht eine Eigenschaft, wo man sagen könnte, das, also Feuer ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch Wasser gelöscht werden kann. Und da gibt es ein Gegenbeispiel, als der schnelle Brüter in Kalkar gebaut wurde, hat man den mit Natriumdampf kühlen wollen. Und man hat durch die Leitung dann testweise Natriumdampf geleitet und dabei gab es einen Fehler. Jedenfalls gab es ein Feuer und dann ist die Werksfeuerwehr ausgerückt, um diesen Natriumdampfbrand zu löschen. Und wer noch sich an die erste Stunde Chemie in der 5. Klasse erinnert, kann sich vorstellen, was passiert ist, als die Feuerwehrleute genauso gedacht haben, wie ich gerade gesagt habe, Wasser löscht Feuer. Ja, die haben Wasser auf diesen Natriumdampfbrand geleitet und dann ist das Ding erst recht in die Luft geflogen. Ja. Wohin, also wenn Natrium mit Wasser zusammenkommt, gibt's Feuer. Also Wasser löscht da nicht Feuer, sondern erzeugt Feuer. Ja. Also Feuer ist sozusagen nicht definiert dadurch, dass es durch Wasser gelöscht wird, ne, sondern es ist ein grundlegend offenes Phänomen. Ja.
Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit den Erklärungen. Und zwar ich weiß nicht, ob das, was Buddha gemeint hat, wirklich trifft. Also erstmal ist es eine große Leistung, sagen wir, unseres Geistes oder sowas, die Welt wahrzunehmen und in einzelne Teile aufzuteilen. Also
ja,
irgendwas Klangschale zu nennen,
ja,
Auto zu nennen. Das funktioniert so, dass du dich nachher reinsetzen kannst,
ja,
und nach Staufen zurückfahren kannst.
Ja, ja, klar.
Und das funktioniert, ja?
Ja.
Und jetzt, also das ist erstmal eine riesige Leistung. Und unser Geist versucht, immer das möglichst einfach zu gestalten, weil er hat keine unendliche Kapazität. Ne?
Mhm.
Also er versucht, die Dinge möglichst einfach zu sehen. Und insofern sieht er die, wenn er die Klangschale sieht, isoliert er die auch. Also wenn er jetzt diese Klangschale anschaut, mhm, denkt er nicht jetzt daran, dass das von zig Leuten aus dem Boden geholt worden ist und geformt, ja, worden ist und die Materie irgendwo aus dem Weltall kommt und alles miteinander zusammenhängt,
mhm,
sondern um damit umzugehen, isoliert er das, er nimmt es als eine eigene Klangschale.
Ja.
Aber gleichzeitig weiß man auch trotzdem, es ist nicht so, dass das jetzt was Ewiges ist, was es gibt. Mhm. Ja? Das irgendwie weiß man das. Ne? Und damals in Indien, da war ja so ein bisschen eine Vorstellung, es gibt, so wie bei uns, Seele, dass jedes Ding irgendwas Ewiges hat. Ja? Mhm. Also Leben oder Existieren ist irgendwie gebunden an eine Ewigkeit, an ein ewiges Sein. Mhm. Und Nichtsein ist irgendwas, was halt nicht ewig ist. Und das ist aber nicht unser, das sind nicht unsere Existenzbegriffe.
Doch sind sie, wohl, und das merken wir gar nicht. Das ist nämlich das Problem. Wir haben nicht in unserem Alltag ein wirklich wissenschaftliches Phänomenverständnis, sondern wir haben im Alltag ein ganz intuitives Phänomenverständnis. Und das ist das Problem. Der Buddha hat ja nicht fürs alte Indien gelehrt und sozusagen das wäre dann obsolet geworden durch moderne Wissenschaft, sondern dem Buddha ging es immer darum, was bringt Glück? Ja? Und was hält uns vom Glück fern? Und was uns vom Glück fernhält, sind die Fehlkonzepte darüber, was uns glücklich macht. Ja, wir haben ja diese Analyse der sogenannten vier edlen Wahrheiten. Warum? Also alle fühlenden Wesen suchen Glück und wollen Leid vermeiden, aber alle fühlenden Wesen leiden. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Ja, woran liegt es? Es liegt daran, dass wir unser Glück an den falschen Dingen aufhängen. Und zum Beispiel daran, dass nachher das Auto mich nach Staufen bringen wird. Ja. Ich leide dann, wenn das nicht passieren wird.
Ja? Das ist ja kein Problem. Also ich weiß nicht, ob diese Beispiele, ob die es wirklich treffen. Zum Beispiel
wir diskutieren das jedes Jahr an der gleichen Stelle. Ich will es deswegen abkürzen, weil ich will nicht wieder, dass wir beide die gleiche Diskussion immer führen.
Genau, dann will ich einen Gegenvorschlag machen, ja. wo ich denke, wo man es vielleicht schneller sieht. Wenn du jemanden siehst, dann macht man sich sofort eine Vorstellung von dem Betreffenden, ja, als irgendwas, was der ist. Und da kann man sofort sehen, dass das nicht stimmt. Da hat jeder dann eine andere Vorstellung von dem. Bei der Klangschale, da ist es...
Okay. Also es geht nicht um speziell das Auto, sondern es geht um unser Arrangement, wie wir unser Leben einrichten, damit wir glücklich werden. Das ist ja nicht nur ein Auto, sondern das ist ja ein ganzes Arrangement. Ja, jeder von uns hat sich ja sozusagen so in der Welt eingerichtet, wie er hofft, dass das alles gut wird, dass er glücklich wird. Ja, wir haben alle möglichen Anstrengungen unternommen, um Beruf, Familie, materielle Absicherung und so weiter und so weiter. Was nicht funktioniert, ist, dass wir dadurch dauerhaftes Glück erlangen. Und es funktioniert deswegen nicht, weil wir nicht durchschauen, wie die Dinge sind. Ja? Wir schreiben den Phänomenen Fähigkeiten zu, die sie nicht haben. Wir schreiben den Phänomenen, heißen sie Auto, heißen sie Bankkonto, heißen sie Versicherung, heißen sie Ehe, heißen sie Beruf, heißen sie dies, das, jenes, Funktionen zu, die sie am Ende nicht erfüllen können.
Aber jetzt machst du genau in dieser Argumentation, die du machst, da betrachtest du die Phänomene als Dinge.
Ja, natürlich. Genau. So tun wir das. Das aber ist ja unser Problem.
Phänomene sind ja keine Dinge.
Nein, natürlich nicht.
Du schreibst in deiner Begründung und in deiner Argumentation, schreibst du den Sachen eine Dinghaftigkeit zu, die man eigentlich nicht wirklich hat.
Doch, natürlich haben wir die alle. Natürlich haben wir die alle. Und das meine ich, wir haben nicht, was du gerade beschrieben hast, wenn wir von Klangschale reden, haben wir eben nicht präsent alles, was du naturwissenschaftlich aufgeführt hast oder kulturwissenschaftlich oder was auch, was alles zusammenkam, damit diese Klangschale existieren kann. Und natürlich ist es so. Ja? Also man braucht ein ganzes Universum, damit eine Klangschale bestehen kann. Ja, und das gilt für jedes.
Ist nicht nötig, um die Klangschale zu benutzen und anzuschlagen und so weiter.
Ja, darum geht es ja auch nicht, sondern es geht darum, zu verstehen, dass die Phänomene diese von uns ihnen intuitiv zugeschriebenen Eigenschaften nicht letztendlich haben. Und das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft, die wir den Phänomenen immer zuschreiben, ist die, dass die uns glücklich machen sollen.
Also wenn du dran glaubst, dass es dein Auto nicht gibt, dann wirst du deswegen nicht glücklicher.
Da kommen wir noch zu, ob es das Auto gibt oder nicht gibt. Ja? Sondern erstmal geht es darum, so auf verschiedenen Anwegen zu verstehen, wie die Dinge wirklich, wirklich sind.
Ja? Es ist ein schwieriges Thema. Für mich ist es so, dass du die Phänomene zu dinghaft darstellst und dann gegen die Dinghaftigkeit der Phänomene argumentierst. Okay.
Ja, aber das ist genau das, was der Buddha gemacht hat. Und darum geht es hier. Genau darum geht es hier. Genau darum geht es hier.
Ich habe das Empfinden, dass ihr was Tieferes gemeint habt.
Ja, das kommt auch noch. Das kommt auch noch.
Mit so einer Erklärung, dass das auch ein bisschen auf der Erklärung ist, wie man bei uns im Religionsunterricht erklärt hat, dass die Mauern von Jericho, die sind eben zusammengefallen, das kann man heute physikalisch erklären, weil wenn man eine Trompete bläst oder sowas, dann kann man auch so ein Glas zur Resonanz bringen und das zerspringt dann, das weiß jeder. Und so muss man das auch verstehen mit den Mauern von Jericho, und das ist totaler Quatsch. Ne?
Ich weiß jetzt nicht, was Buddha mit den Mauern von Jericho zu tun hat, das erschließt sich jetzt mir nicht, aber ich würde wirklich bitten, weil wir die Diskussion jedes Mal führen und du jedes Mal an der Stelle, dass wir es nachher in der Bibliothek oben machen, weil das ist sehr speziell das Problem, was du da aufbringst. Das ist nicht wirklich das, worum es dem Buddha ging. Ne? Dem Buddha ging es nicht darum, sozusagen den alten Indern irgendwas auszutreiben, was nur die gehabt hätten, sondern dem Buddha ging es um eine typisch menschliche Zuschreibung.
Das ist richtig.
Nämlich, dass wir den Phänomenen etwas zuschreiben, was die Phänomene nicht bringen.
Das ist okay.
Ne? Darum geht es.
Das, das ist ja die gleiche Diskussion. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die gleiche Karte habe. Aber man kann ja mehr betonen, das Phänomen oder das Ding oder die eigene Wahrnehmung. Warum kürzt ihr nicht diese, frage ich jetzt einfach, um es klarer zu kriegen, diese 200.000 Verse ab, indem er sagt, eben nicht auf die Dinge so sehr geht, sondern es hängt alles von der eigenen Wahrnehmung ab.
Mhm.
Ich das wahrnehme und fertig. Warum macht er das?
Das kommt auch noch. Das kommt auch noch. Es ist aber zunächst mal sozusagen dieses sich Befreien von der Dinghaftigkeit der Dinge.
Das kann man doch, indem man die eigene Wahrnehmung in den Fokus rückt. Und ich komme mit dem Begriff Lehre nicht so gut klar. Lehre.
Also Leerheit.
Andere Begriffe sind vielleicht besser als Leere.
Mhm.
Wenn er sagt, das Ding ist leer. Also ist das hängt von meiner Wahrnehmung ab.
Nicht nur. Das wäre wieder Theravada-Zyklus oder erster Lehrzyklus, dass man alles nur an der Wahrnehmung aufhängt. Hier geht es tatsächlich darum, die Phänomene als das zu untersuchen, wie sie zunächst mal als Phänomene in der Welt erscheinen. Und das mit der Wahrnehmung wird später nochmal vertieft. Da kommt dann sogar die Behauptung, am Ende ist es alles nur Geist, der mit sich selber spielt. Am Ende kann man keine von Geist getrennten Phänomene feststellen. Aber da braucht es noch ein bisschen dahin.
Ich habe mal eine Frage, und zwar dieses Herzsutra auf dem Geiersberg. Ne?
Ja.
Es wird ja immer als was ganz Besonderes
beschrieben.
Ja.
Ja?
Und das ging ja, glaube ich, auch mehrere Tage.
Ja.
Was ich nie verstanden habe, ist, war das vorher nicht bekannt? Oder kann man sagen, das ist eine Auslegung oder von diesen Skandals? Das wird ja da auch gesagt, unter anderem. Warum war das so was Bahnbrechendes oder Besonderes, die Verkündung oder die Auslegung von diesem Herzsutra?
Ja, darum geht es ja gerade.
Ja. Also war das nicht vorher schon bekannt?
So. Er hat vorher nicht auf diese Leerheit der Phänomene gezielt.
Aha, okay.
Ne? Das ist tatsächlich so, dass jetzt in diesem zweiten Lehrzyklus neu kommt, dass er auf diese Leerheit der Phänomene abhebt. Und um diesen Begriff nochmal verständlich oder nachvollziehbarer zu machen, man kann auch sagen, die Offenheit der Phänomene.
Das finde ich zum Beispiel,
ne? Statt Leerheit. Leerheit meint, die Phänomene sind davon leer, eine Eigennatur zu haben. Ja? Also es gibt keine der Klangschale zu eigene Selbstnatur. Und es zielt natürlich einerseits in eine philosophische Richtung, also dass es nicht so etwas gibt wie ein Klangschalensein oder eine Klangschalenidee oder sowas. Das gab es bei den Griechen, gab es bei den Indern. Also nicht so sozusagen eine Klangschalenheit. Ja, das gibt's nicht. Aber es bedeutet, noch viel wichtiger für unser intuitives Verständnis der Phänomene, dass die Dinge, das, was wir sie im Alltag verwenden, nicht wirklich, wirklich sind. Sie funktionieren im Alltag, aber was heißt denn funktionieren? Ja? Wenn ich Durst habe und trinke Wasser, dann ist es schon in Ordnung, wenn ich Wasser trinke, um den Durst zu überwinden. Nur wird Wasser mir kein letztendliches Glück bringen. Ja? Genau.
Wenn man dann verdursten ist, dann.
Ja, kein letztendliches. Also man hört dann auf, Durst zu haben, wenn man Wasser trinkt, aber wenn Wasser an sich die Eigenschaft hätte, glücklich zu machen, dann je mehr Wasser, je mehr Glück.
Ja,
so ne? Ne? Und so funktioniert es ja nicht. Ne? Und
das erwartet doch auch niemand, dass man glücklich wird, wenn man Wasser trinkt. Man will dann Durst löschen, dann fertig.
Ja, aber unsere Arrangements sind ja ein bisschen komplexer als nur Wasser zu trinken. Ja? Und es gibt durchaus Leute, die ihr Glück an Wasser hängen, wenn wir an Olympiaschwimmer oder an Schwimmbeckenverkäufer oder solche Leute denken. Ja? Die haben schon eine Idee davon, dass das Wasser dafür zuständig ist, dass sie am Ende glücklich werden. Ja. Und das ist, worauf der Buddha hinweist, dass diese Erwartung, dass die Phänomene es bringen, dass diese Erwartung zu Leiden führt. Ja, die Phänomene sind leer davon, eine Eigennatur zu haben. Also haben sie auch nicht die Eigennatur, befriedigend zu sein. Sie haben nicht die Eigennatur, dass sie das, was wir uns davon versprechen, auch erfüllen können. Ja, die Phänomene sind offen. Und jetzt gehen wir mal auf dieses Herzsutra nochmal ein. Das erste, was hier auseinandergenommen wird, sind die fünf Skandhas, also Form, das heißt unsere körperliche Erfahrung, sowohl innen als auch außen, und Empfindung, also unsere Reaktion auf das, was wir erleben, Unterscheidung, unsere Fähigkeit einzuteilen, was du vorhin ja auch beschrieben hast, Geistesfaktoren und Bewusstsein. Und dann geht er eins nach dem anderen durch und sagt, Form ist leer, Leerheit ist Form. Form und Leerheit untrennbar. Das bedeutet, die Erfahrung von Körperlichkeit ist leer davon, ein Eigensein zu haben. Diese Trennung von Geist und Körper ist illusorisch. Ja, Körperlichkeit ist leer davon, an sich Körperlichkeit zu sein.
Und jetzt könnte man für leer auch immer offen sagen.
Ne? Genau. Ja. Und dann wird es interessant, wenn man sagt, Form ist Offenheit, Offenheit ist Form. Ja. Auch Leerheit ist kein Ding. Ja, die Leerheit selber ist leer davon, etwas zu sein. Ja? Leerheit ist Form, bedeutet, dass sich sozusagen aus der Möglichkeit zu etwas irgendwas manifestiert. Ja? Also Offenheit ist nicht einfach schwarzes Loch, sondern Offenheit ist die Möglichkeit zu. Ja? Leerheit ist Form, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Ja? Also dass sozusagen diese Schale offen ist, macht möglich, dass sie auch alles andere ist als Klangschale. Ja. Dass sozusagen Offenheit besteht, macht es überhaupt möglich, dass Klangschalen da sind. Ja. Und dann kommt Leerheit ist, Empfindung ist Leerheit, Leerheit ist Empfindung. Das bedeutet, dass auch Empfindung, so drängend sie im Augenblick ist, also irgendwas Gutes, das wir toll finden und noch mehr davon haben wollen, irgendwas Schmerzhaftes, was wir ganz dringend weghaben wollen, so dringend Empfindung im Moment auch ist, sie ist leer von Eigensein. Wenn die Ursache für die Empfindung wegfällt, ist die Empfindung auch weg. Ja? Und das heißt, wenn sie nicht wirklich, wirklich ist, dann lohnt es sich nicht, der Empfindung wegen irgendwas Schlimmes anzustellen. Ja. Also, wenn sie nicht wirklich wirklich ist, geht sie vorbei. Ja. Dann haben wir Unterscheidung, diese Fähigkeit einzuteilen. Unterscheidung ist Leerheit ist Unterscheidung. Und das bedeutet, dass die Art und Weise, wie wir unsere Erfahrungen einteilen, einsortieren, das ist nicht sozusagen von den Phänomenen her selber gegeben oder vom Geist her selber gegeben, sondern das ist willkürlich. Heute wissen wir das kulturanthropologisch, soziologisch und so weiter, wo das herkommt, warum wir so die Phänomene so einteilen, wie wir sie einteilen. Das könnte eben auch anders sein oder in anderen Kulturen ist es auch anders. Also unsere Begriffe, unsere Vorstellungen sind leer davon, letztendlich gültig zu sein. Die sind halt relativ. Ja. Andererseits, ohne die geht es auch nicht. Ja, also Leerheit ist Unterscheidung, heißt, dass sich aus dieser offenen Weite heraus die Möglichkeit ergibt, etwas zu unterteilen und einzuteilen und dann passiert es auch. Ja. Und dann kommen Geistesfaktoren, also so diese verschiedenen Programme im Geist, über die wir gesprochen haben, diese Verarbeitungsprozesse, wie unsere Erfahrungen so mit persönlichen Ambitionen verknüpft werden, mit persönlichen Trips verknüpft werden. Und da gilt auch, die sind leer von Eigensein. Die sind also sozusagen nicht wirklich, wirklich, die ganzen Trips. Und das kann man schon daran merken, dass sie nicht alle die ganze Zeit da sind, sondern immer nur, wenn sie halt angetriggert werden. Und sie könnten eben auch anders sein. Ja? Aber Leerheit sind Geistesfaktoren, bedeutet auch, dass wenn es die Möglichkeit zu Geistesfaktoren gibt, dann sind sie halt da. Ja. Und am Schluss Bewusstsein. Bewusstsein ist leer, Leerheit ist Bewusstsein. Das heißt, jeder einzelne Moment von Erfahrung hat ja bestimmte Inhalte, hat konkrete Inhalte. Und die sind leer davon, ein Eigensein zu haben. Die sind halt von dem abhängig, was da gerade passiert, was wir gerade erleben. Und dann sind sie auch wieder weg, dann kommen wieder andere. Aber umgekehrt gilt auch, Leerheit ist Bewusstsein. Das heißt, in dieser Offenheit zu etwas wird irgendwas wird immer erlebt. Ja, also so ein Moment von Geist, der gar nichts erlebt oder sozusagen schwarzes Loch, den gibt es auch nicht, sondern irgendwas ist immer.
Ja, das wäre es doch, dahin zu kommen. Mhm. Gar nichts zu erleben.
Das ist die Frage, ob das möglich ist. Ja. Also ob man den Geist kaputt kriegt, ob man sozusagen diese Fähigkeit des Geistes zu erleben, ob man die irgendwie kaputt kriegt.
Man kann, was heißt kaputt? Still machen, dass da nichts mehr kommt.
Das ist die Frage. Also wenn Geist auch leer ist von Eigensein, ja, dann ist er kein Ding. Dann hat er nicht irgendwie sozusagen eine Eigenqualität. Ja, sondern dann ist er nur die Offenheit zu etwas. Und kann ich eine Offenheit kaputt machen? Ja, also, es lohnt sich. Ne? Was man sozusagen überwinden kann, ist dieses Kleben an den Erfahrungen. Das findet man gut, das findet man doof. Dass man die Erfahrungen die ganze Zeit interpretiert vor dem Hintergrund eines Ich. Ja, das kann man überwinden. Aber dass Erfahrung geschieht als solches, das ist die Frage, ob das abstellbar wäre. Ja, und dann müsste man sozusagen den Geist kaputt machen können. Und aus buddhistischer Sicht, so viel sei schon mal vorweggenommen, aus buddhistischer Sicht lässt sich Geist nicht kaputt machen, weil Geist kein Ding ist. Genauso wenig wie eine Klangschale ein Ding ist. Ne?
Du kannst es halt gar nicht beweisen. Also ob du Geist kaputt machst oder nicht, kannst du nicht beweisen.
Du meinst, wenn sozusagen nichts erlebt wird, ist da auch nichts, mit dem man überhaupt... Ja. Ne? Auf der anderen Seite kann man die Natur von dem, was erlebt, untersuchen.
Ja, solange ne? Ist was erlebt.
Genau.
Und nur so lange.
Ja, genau. Ja.
Ja. Was hast du gemeint, mit der Klangschale kann man auch nicht kaputt machen?
Also, man kann jetzt dieses Phänomen zerstören im Sinne von, dass man jetzt die Teile verteilen kann oder so. Ne? Aber man kann sozusagen den Ursache-Wirkungsstrom nicht abreißen lassen oder so. Ja? Also man kann die zerschlagen, aber die Phänomene gehen weiter.
Ja. Aber die Klangschale ist dann nicht mehr da.
Ja, die gibt es ja sowieso nicht.
Okay, also kannst du nicht sterben werden.
Ja gut, wenn die Klangschale nicht da ist, dann kannst du auch keinen Krieg machen.
Ja, genau.
Also mach das Ding kaputt, das wird niemand geschädigt.
Ja. Also man kann sozusagen diesen Ursache-Wirkungsstrom nicht abhacken.
Ja, das ist ja klar. Okay.
Ja, das ist eigentlich, und das Gleiche gilt für Geist. Geist ist auch kein Ding. Und so den Strom von Geistmomenten, den kann man nicht abhacken. Gucken wir noch weiter, was da im Text steht. Also wir hatten diese 5 Skandhas. Dann wird untersucht die 12 Glieder des Entstehens in gegenseitiger Abhängigkeit, also diese, das wir letztens sehr ausführlich untersucht hatten. Und da sagt er auch, die sind leer von Eigensein. Ja? Und gleichzeitig Leerheit sind diese 12 Glieder. Also sie sind leer von Eigensein, heißt, wenn die Kette unterbrochen wird, dann lösen sie sich auf, dann sind sie weg. Ja, also sie sind nicht ewig. Ja, auf der anderen Seite, in dieser Offenheit passiert immer irgendwas und dann passiert es halt eben in dieser Form der 12 Glieder. Und was noch gemeint ist, es sind auch nur Konzepte. Ja, diese 12 Glieder ist halt eine willkürliche Unterteilung. Man hätte auch 16 oder 18 oder 24 oder nur 7 oder nur 3 nennen können. Ne? Es ist nicht so, dass der Buddha hier eine absolute Wahrheit geoffenbart hätte in den 12 Gliedern, die jetzt so in Marmor gemeißelt für alle Ewigkeit enthüllt ist, sondern es ist einfach eine Art und Weise, sich den Prozess von Entstehen und Vergehen von Geistmomenten anzugucken. Ja, also das wird hier sozusagen schon wieder relativiert, indem gesagt wird, ja, es ist halt eine Art und Weise, wie man es betrachtet. Aber es ist nicht aus sich heraus selbst existent, nicht etwas absolut Gültiges. Und das Gleiche sagt er über alles andere, was buddhistische Lehre angeht, die 4 edlen Wahrheiten zum Beispiel. Ja, da sagt er auch, die sind leer von Eigensein. Es ist nicht so, dass diese 4 edlen Wahrheiten eine absolute Gültigkeit haben, sondern man kann es so darstellen. Ja, und dann ist es nützlich. Und dann kommt er sogar mit unseren Organen, ja, und sagt, das Auge ist leer, die Nase ist leer, unsere ganzen Sinnesorgane sind leer von Eigensein. Ja, die existieren nicht aus sich selbst heraus, sondern aufgrund von Ursachen und Bedingungen. Ja, also aufgrund von modern gesprochen bestimmten Lichtspektrum, das unsere Sonne auf die Erde absondert, sind wir halt so gebaut, dass wir dieses Lichtspektrum mit unseren Augen wahrnehmen. Aufgrund der Umgebung, in der sich unsere Körper ausgebildet haben, sind wir mit bestimmten Sinnesfähigkeiten ausgestattet. Und in einer anderen Welt wäre es anders. Ja, das sind keine sozusagen Phänomene, die aus sich selbst heraus bestehen, sondern alle in gegenseitiger Abhängigkeit. Sie sind leer von Eigensein. Ja. Auf der anderen Seite, irgendwas ist immer. Ja, wenn sie nicht so wären, wären sie anders. Also Leerheit ist Form, Form ist Leerheit, bedeutet, das Ziel ist nicht, dass gar nichts wäre. Ja, das wäre so oft das vorhin, wenn man den Geist so platt machen könnte, dass gar nichts mehr erlebt würde. Ja. Das ist nicht, worum es geht. Ne? Das wird also alles durchgegangen. Und dann geht es weiter in dem Herzsutra. Shariputra, aus diesem Grund, weil es kein Erlangen gibt, also von den 4 edlen Wahrheiten, die vierte, weil es kein Erlangen gibt, stützen sich die Bodhisattvas auf das Weisheitsparameter und ruhen darin. Ihr Geist ist frei von Hindernissen und deshalb frei von Furcht. Sie überwinden alle Täuschung und gelangen so zur Vollendung dem Nirvana. Genauso sind auch alle Buddhas der 3 Zeiten voll und ganz zur unübertrefflichen, völlig vollendeten Buddhaschaft erwacht, indem sie sich auf das Weisheitsparameter gestützt haben. Jetzt kommen wir zu dem Nutzen. Warum macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen? Ein Lama hat es mal so ausgedrückt, diese Leerheit zu verstehen oder die Offenheit des Seins zu verstehen, ist wie aus dem Flugzeug abspringen, ohne Fallschirm. Aber es gibt ja auch keinen Boden, auf den man zufliegt, sondern man entdeckt, dass es sowieso alles nur Raum ist und dann wird aus Fallen fliegen. Ja, und das ist gemeint mit dieser Abwesenheit von Hindernissen im Geist oder dieser Abwesenheit von Furcht. Also man springt aus dem Flugzeug ohne Fallschirm und entdeckt, dass es auch gar keinen Boden gibt, auf den man zufliegt, sondern offenen Raum. Und dann wird aus Fallen fliegen.
Genau, das ist beim Paranalter durch die Galaxis, steht es in dem Heftchen drin, wie man fliegt. Man wirft sich auf die Erde, aber daneben.
Das ist ein ganz berühmter Spruch im Amerikanischen, don't look before you leap. Heißt, bevor du springst, sollst du nicht auch nicht zurückschauen. Weder vorwärts noch rückwärts, einfach springen. Mhm. Also ohne Fallschirm. Ne? Mhm. Es gibt keine Gefahr.
Ja, wenn man das erkannt hat.
Aha, ne? Aber nur dann.
Nur dann, ja, ja. Ja, ja. Ja. Also dieses sich Befreien aus dem Gefängnis der Begriffe, das Befreien aus dem Gefängnis der Erwartungen, ja, das ist, worum es geht.
Heiße Nummer, aber ne?
Ja.
Also so, gerade wenn es um Partnerschaft, Ehe und Familie oder sonst was geht oder Beruf, ja. Egal was.
Egal alles. Was, ja, ja, egal was. Es geht um alles, das komplette Arrangement, das komplette samsarische Geflecht, in dem wir uns sozusagen verknüpft haben, in der Hoffnung, das oder das oder das möge es bringen.
Aber ich habe dann gleichzeitig die Freiheit, alles so zu sehen, wie ich will.
Na, das reicht nicht, so alles so zu sehen, wie man will. Da ist wieder das Ego, was sich das schön redet irgendwie oder so. Ne? Sondern die Freiheit ist so zu sehen, wie es ist.
Ich dachte, es ist nicht.
Ja, ja, ja. Aber das ist nicht ein Nicht des Nichts, sondern das ist ein schwangeres Nichts. Die Möglichkeit zu allem. Ja, also nichts ist fest, aber alles ist möglich.
Ja, dann kann ich mich ja für das Mögliche entscheiden.
Das ist die Frage, wenn da ein Ich ist, was sich für irgendwas entscheidet, ob da nicht sozusagen wieder ein Netzwerk von Erwartungen entsteht. Mhm. Also das Ich gehört auch zu den Knüpfpunkten im Netzwerk. Das Ich ist auch leer von Eigensein. Ja.
Wobei das Ich auch das Gegenteil sein kann. Also nicht so, dass ich erwarte, dass ich jetzt dein Freund oder Partner oder sonst was bin, sondern auch das Ich kann sogar, ich habe das leider erlebt, zu einer Selbsttäuschung werden, als zu einer gewaltigen Selbsttäuschung.
Das Ich ist aus buddhistischer Sicht nichts anderes als eine gewaltige Selbsttäuschung. Ja.
Ja. Und das ist eine Gewalt gegen sich selbst.
Also es ist zunächst mal, dass man diese Möglichkeiten zur Unbegrenztheit einengt auf ein Ich. Und das ist Ursache von Leid. Also aus den 360 Grad, die möglich sind, also offene Weite, wird mit dem Ich sozusagen nur der Bereich scharf gestellt, mit dem man sich identifiziert. Und das ist von vornherein eine Anleitung zum Unglücklichsein. Weil dahinter ist immer die Möglichkeit zu mehr. Das ist ja auch das, was uns antreibt die ganze Zeit. Das ist, was sozusagen uns nicht ruhen lässt. Dass da immer noch mehr möglich wäre, selbst wenn wir alles erlangt haben. Ja, deswegen wird das Ich nie glücklich, weil das Ich ist immer begrenzt und der Raum der Möglichkeiten ist immer unbegrenzt.
Wenn das Ich oder die Person keine Erwartungen hat, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Ja. Und dann kann er auch keine Familie gründen, dann kann er auch kein Geschäft gründen, keine Arztpraxis und dann läuft nichts mehr. Mhm.
Ja. Die Frage ist, warum gründe ich eine Familie und eine Arztpraxis? Wenn ich das mache, um glücklich zu werden, um persönlich glücklich zu werden, dann werde ich scheitern.
Existenzsicherung, ganz normal.
Ja, ja, klar. Das ist
keine Existenz mehr.
Ja, ja. genau das ist das Problem von Samsara. Ne? Also, dass man befangen ist in diesen Ursache-Wirkungsketten. Ne? Mhm. Und ein Buddha braucht keine Arztpraxis, um seine Existenz zu sichern. Ja. Der braucht auch was. Der Buddha, was macht der Buddha? Der geht hin, nimmt eine Schale und nimmt das, was die Leute ihm geben.
Der Kyenpil Rinpoche, ist der Name richtig?
Welcher?
Kyenpil.
Den meinst du?
Ein Tibeter.
Ja, da gibt es so viele.
Ja, auf jeden Fall, der hat gemeint, die Problematik in dem Ganzen liegt eigentlich, dass wir in dem Spiel davon uns verwickeln. Nicht das Spiel ist das Problem, sondern dass wir es einfach zu ernst nehmen, die Phänomene, und daran haften. So. Und dadurch entsteht das Leid. Das Spiel ist normal, weil es entsteht aus uns. Aber da es nicht existent ist, sondern entsteht und vergeht und wir es für existent halten, shit happens.
Das ist ja schon nicht gut, was du sagst. Ne?
Ja. Gehen wir weiter in dem Sutra. Also das war der Nutzen. Und jetzt kommt der Hinweis auf das Mantra. Daher ist das Mantra der Weisheitsparamita das Mantra der großen Erkenntnis, das unübertreffliche Mantra, das alles Leid völlig entfernt. Und dann wird dieses Mantra gegeben, und das kennen alle hier, weil wir das ja jeden Dienstag auch zum Abschluss praktizieren. Theater om gate gate para gate para sam gate bodhisoha. Und wenn man jetzt gehört hat, also über alle diese begrenzten Identifikationen hinausgehen, über alle diese begrenzten Vorstellungen hinausgehen, dann versteht man die Übersetzung von dem Mantra: geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Und nachdem das Mantra gegeben wurde, ist der Buddha dann aufgestanden und hat den Avalokiteshvara und den Shariputra gelobt und hat gesagt, genau so kann man die 100.000 Verse, die 25.000 Verse, die 8.000 Verse zusammenfassen. Genau so wäre die richtige Praxis der Weisheitsparamita. Und damit schließt dann dieses Sutra. Also, das erklärt, das war ja die Frage, warum ist dieses Sutra so besonders, weil es sozusagen diese 100.000 oder 25 oder 8.000 Verse auf wenige zusammenfasst. Ja. Was hat man jetzt gewonnen? Also was ist mit diesem Übergang aus dem empirischen Zyklus in den idealistischen Zyklus gewonnen? Wir sprachen vorhin davon, dass wir im Mahayana Mitgefühl praktizieren, dass wir nicht nur für uns selber praktizieren, sondern zum Nutzen für alle Wesen. Und Mitgefühl könnte man zusammenfassen in vier unermessliche Haltungen. Die Haltung der Liebe: mögen alle Wesen ohne Ausnahme Glück und die Ursachen des Glücks haben, also die Natur des Geistes erkennen. Mitgefühl im Sinne von mögen alle Wesen frei sein vom Leiden und der Ursache des Leidens, also befreit aus Samsara. Mit Freude, wenn es den Wesen dann gut geht, mögen alle Wesen ohne Ausnahme nicht getrennt sein vom Glück und den Ursachen des Glücks, also Freude darüber, wenn es ihnen gut geht. Und dann Gleichmut, mögen alle Wesen frei sein von Anhaftung und Abneigung. Und dieser Gleichmut, das ist was, dafür braucht man diese Leerheit als Hintergrund. Mitgefühl gibt es auch in anderen Religionen. Also wir kennen gerade aus dem Christentum das sehr stark mit dieser Idee von Nächstenliebe. Und wenn dieses Mitgefühl nicht balanciert wird durch diese Weisheitsparameter, dann kriegt man Schwierigkeiten. Weil wenn man dieses Mitgefühl hat und sieht, wie viele Wesen leiden und wie viel Drama in der Welt da ist, und hat nicht das Verständnis der Leerheit aller Phänomene, der Leerheit aller Erfahrungen, dann könnte man von diesem Mitgefühl, sozusagen von dem Drama, völlig überwältigt werden. Und das ist das Problem, was man im Christentum hat, das Problem, dass man dieses mit diesem Leid in der Welt am Ende nicht wirklich klarkommt. Ja, also das ist schlimm und es gibt so viel, wo man sagt, das ist unschuldiges Leid und so weiter und so weiter. Die Kinder, die in Aleppo gebombt werden oder was, wo gerade in der Welt was los ist. Und ja, da lässt eine Religion, die diesen Leerheitsaspekt nicht hat, alleine mit diesem Drama. Und bis jetzt durch die Weisheitsparameter dazukommt, durch die Einsicht in die Leerheit, alles das, was erlebt wird, ist leer von Eigensein. So dramatisch es auch ist, es kommt und es geht, es hat keine letztendliche Eigennatur. Ja, es ist alles wie ein Traum. Ja, alles, was erlebt wird, kommt und geht und hat keine letztendliche Eigennatur. Ja.
Ist es austauschbar? Willst du das Wort auch benutzen? Austauschbar?
Wie austauschbar?
Ja, die Phänomene sind austauschbar.
Da müsste ich drüber nachdenken, ob man das so einfach sagen kann. Ne?
Ja. Ist das im Theravada-Buddhismus auch so? Wird es da auch so betrachtet oder ist da nicht so...
Also Theravada steht ja jetzt nicht im kompletten Gegensatz zum Mahayana. Mhm. Im Theravada arbeitet man auch mit Mitgefühl und Leerheit, allerdings nicht so betont wie im Mahayana. Mhm. Also es gibt im Theravada Mitgefühl als Übung und es gibt auch die Leerheit, auch die haben auch Nagarjuna und so weiter. Das haben die schon mit dabei. Ja. Mhm. Aber der Schwerpunkt ist tatsächlich auf dem empirischen Zyklus und dann gibt es auch den zweiten und den dritten Zyklus im Theravada. Allerdings im Mahayana sehr viel stärker der zweite Lehrzyklus als im Theravada. Okay. Ja. Aber die haben auch Mitgefühl und Leerheit, auf jeden Fall. Ja.
Also die Metta.
Genau.
Das Metta, aber auch diese Leerheit, diesen Leerheitsaspekt,
ja,
den du jetzt beschrieben hast, wäre dort auch.
Der ist da auch vertreten, ja. Die haben den Nagarjuna auch noch mitgekriegt. Also Nagarjuna, das wird dann die nächsten Male kommen, ist der große Philosoph dieser Prajnaparamita, der hat es dann ganz. Das Ganze sehr vertieft und das haben die im Theravada noch mitgekriegt. Ja. 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 Also der Lama Thielmann hat mal beschrieben von einem Brief von mehreren Briefen von dieser Mutter Teresa an den Papst, diesem Papst Wojtyla damals, die an diesem Leid in Indien schier verzweifelt ist. Also die hat jede Menge ja erlebt dort und mit dem Papst da einen Briefwechsel gehabt, wo sie mit dem Papst da nicht klar wurde darüber, warum der Gott dieses Leid zulässt und so weiter und so weiter. Ne? Und daran kann man verzweifeln, wenn man diese Mitgefühlsseite hat, aber eben nicht die Weisheitsseite, wo man in die Leerheit der Phänomene schauen kann. Ja? Also die Phänomene werden erlebt, aber sie haben keine letztendliche Gültigkeit. Ja. Das Leiden ist nicht wirklich, wirklich. Es kommt und es geht. Und das heißt nicht, dass man sich davon zurückzieht und sagt, naja, sowieso alles nicht wirklich. Aber es ist eben auch nicht so, dass man davon aus der Bahn geschmissen wird. Deswegen diese vierte der vier unermesslichen Haltungen, Gleichmut. Das bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sondern Unerschütterlichkeit. Ne? Das ist ein konkreter Nutzen, den diese Einsicht in die Leerheit der Phänomene hat.
Ja. Ich frage mich gerade, was das für buddhistische Politiker bedeutet. Mhm. Also, die reden so einzeln, ist klar, so was sie sagen, aber das heißt ja für Politiker im Prinzip, naja, es kommt und es geht, dann lassen wir es so, wie es ist, muss man nicht viel machen.
Mhm.
In Asien, in Südostasien, Buddhisten, also Politiker, die buddhistisch im Glauben sind.
Ja. Aber ich frage mich, wie weit die sich überhaupt mit Buddhismus beschäftigen.
Also,
ja,
also das ist ein bisschen heikles Thema. Das erste, es gab in der Geschichte sogenannte Dharma-Könige, also Buddhisten, die als Könige versucht haben, mit buddhistischer Inspiration zu regieren. Das gab es im alten Indien, das gab es in Tibet, das gab es bis vor kurzem sogar in Bhutan, gab es in Thailand. Und da hat dann die buddhistische Ethik dann sozusagen das Handeln dieser Herrscher dann inspiriert. Teilweise sogar mit recht modernen Ideen. Also wenn man sich anguckt, wie König Ashoka damals regiert hat, der erste, der so Indien zusammengebracht hat.
Es war sehr kriegerisch, sehr, sehr aggressiv.
Ja, vorher, ja. Bevor er Buddhist wurde. Er ist ja, hat ja Indien zusammengebracht und dann wurde er erst Buddhist. Und dann hat er erst sozusagen dieses Dharma-Rajatum dann etabliert, vorher nicht. Vorher war er nicht religiös. Was heute ein bisschen das Problem ist, dass in diesen, in Anführungsstrichen, buddhistischen Ländern jede Menge verschiedenste politische Motive unterwegs sind. Da könnte man nicht sagen, dass da buddhistische Parteien oder buddhistisch motivierte Politiker oder so, es wären mit der Ausnahme vielleicht von Bhutan, könnte man jetzt nirgendwo sagen, da spielt buddhistische Inspiration eine politische Rolle. Also wüsste ich jetzt keine Region, wo man das sagen würde. Ne?
Ja, also die Elite in Thailand oder die Familie behauptet ja, dass sie sehr buddhistisch ist, aber das klappt ja in der Realität total auseinander.
Ja, ja.
Modernste Sachen werden gemacht, die dem nicht ganz folgen.
Ja, ja. Ja, also ich werde auch vorsichtig. Also der Buddha selber hat kein politisches Programm gelehrt. Dem Buddha ging es nicht um eine Verbesserung von Gesellschaften. Dem Buddha ging es darum, dass Menschen an sich arbeiten. Dass Menschen Leid überwinden und Glück erlangen. Und der Buddha selber hat nicht viel drauf gegeben, dass man die Welt verbessert. Also er hat ein paar Ratschläge gegeben, wie Menschen so leben, dass es miteinander gut läuft. Ja, die sind allgemein klug, kann man sagen. Ja. Aber der Buddha hat keine Gesellschaftslehre oder keine Wirtschaftslehre im engeren Sinne gelehrt oder sowas. Ne? Und dementsprechend gibt es auch keine starke Tradition buddhistischer Politik im engeren Sinne. Ne? Und das kann man bedauern oder kritisieren, aber es gibt so den kritischen Vorwurf, der Buddhismus sei eine politische Raushalte-Religion.
Ne? Ja, das Letzte, was du jetzt gerade so gesagt hast, eben deswegen Weisheit notwendig ist, damit man sich nicht von diesem Mitgefühl überwältigen lässt, das finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und zwar dadurch, dass unser Geist ja die Eigenschaft hat, damit wir eben gut mit unserer Realität zurechtkommen oder einigermaßen gut zurechtkommen, nicht glücklich zu werden, aber
zu funktionieren
können, mit Evolution, machen wir auch natürlich oder verdinglichen wir die ganzen alle Sachen, ne?
Ja.
Und vereinfachen das immer, was dann nicht der Wirklichkeit entspricht. Und das Gleiche machen wir auch eben mit Gefühlen und so fort und Problemen. Ne? Also wir machen das Leid, verdinglichen wir zu einem riesen Geschichte und zu einer totalen Festigkeit, aber auch unsere eigenen Probleme sehen wir oft irgendwie als unüberwindbar oder als ungeheuer fest und ich weiß nicht was an und stabil, und das produziert ja Leiden. Ne?
Ja.
Und das entspricht aber nicht der Wirklichkeit. Oft lösen sich manche Sachen, die wir als ungeheures Problem sehen, die uns durch den Kopf gehen, die ganze Zeit, eine Woche lang oder noch länger. Manchmal lösen die sich einfach auf.
Mhm.
Und dann ist es irgendwie das Problem weg. Dann haben wir wieder das nächste Problem, was wir verdinglichen und ungeheuer stabil und weiß nicht was sehen und worunter wir leiden. Ne? Und sich frei machen davon zu sehen, dass diese Probleme oder sowas, dass die eben nicht eine absolute Existenz oder Festigkeit haben, sondern leer und offen sind, Leerheit und Offenheit.
Ja.
Das ist heilsam und Ja. Und das Befreien von Leid.
Ne? Ja. Ja. Also ein Beispiel dafür alleine der Begriff Gerechtigkeit. Also, ne, was ist jetzt gerecht oder nicht gerecht? Und was wäre jetzt eine buddhistische Haltung dazu, was gerecht ist oder nicht gerecht? Und kann es überhaupt eine buddhistische Haltung dazu geben, wenn wir eben gehört haben, alle Phänomene sind leer von Eigensein? Also gibt es keine Gerechtigkeit, die an sich gerecht ist, sondern es ist immer eine Definitionsfrage.
Ja, aber es kann durchaus sinnvoll sein, in einem Zusammenleben was zu definieren, miteinander zu verhalten. Und da ein Begriff Gerechtigkeit.
Ja, ja, schon, aber der politische Kampf ist ja sozusagen, dass man irgendeine Gerechtigkeit für die verbindliche erklärt und alle anderen für schlechter und so weiter. Ne? Und also ich bin mir nicht sicher, ob man ausgerechnet aus dem Herzsutra irgendwelche politischen Ableitungen machen kann. Also eher im Gegenteil. Ne, wenn man sagt, so die Phänomene sind leer von Eigensein, Dann ist es eher so, dass man da, ich sag mal, vorsichtig wird, was Konzepte angeht.
Und ja, muss ich trotzdem sagen, bis hierhin konnte ich gut das alles nachvollziehen.
Ja.
Ich meine, dann haben wir trotz allem vielleicht doch das Glück der späten Geburt,
ja.
Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ja, klar.
Klar, ne?
Ja. Also, ja, auf der anderen Seite. Die Frage ist, muss man, um anständiger Mensch zu sein, politisch werden? Oder kann man auch anständig sein, ohne politisch zu werden? Ja. Also ich glaube, das geht auch. Oder man ist nicht als Buddhist politisch, sondern als Bürger politisch. Also hier bei uns Katschüs heißt es, keine Politik in den Zentren. Und das ist seit Karmapa, also seit 1200 ungefähr, ist das die Regel und das war klug. Ja, also draußen als Bürger haben wir alle unsere politische Meinung, ja, und unsere Farbe, aber hier drinnen nicht. Und das ist vielleicht klug, weil hier drin geht es nicht darum, ob jetzt eine rechte oder eine linke Idee von Gerechtigkeit richtig oder falsch ist, sondern hier geht es darum, so alle Verklebungen an Konzepten zu überwinden.
Ich meine, wir leben auch in einer zivilisierten Gesellschaft.
Ja.
Ja, aber wenn ich jetzt 60 Jahre zurückdenke in Deutschland,
ja, ja, klar.
Da weiß ich, ja, gut, aber ich will das jetzt gar nicht.
Ja, ja, klar.
Das ist.
Ja, ja, ja. Tatsächlich ist es so, dass das Dharma-Praxis gute Rahmenbedingungen braucht. Das ist tatsächlich da, wo es den Leuten gut geht, da wird Dharma praktiziert. Das ist so. Und da, wo die äußeren Bedingungen total schwierig sind, da gibt es auch keine Dharma-Praxis. Also es ist sehr voraussetzungsvoll. Man spricht von kostbarer Menschengeburt, wenn man unter den Voraussetzungen geboren ist, dass man Dharma praktizieren kann. Und man soll diese Gelegenheit nutzen und nicht verschwenden. Weil sie ist halt vergänglich. Ne? Und das, ja. Ja. Noch Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen zum Herzsutra?
Ja, ich war beim Theravada jetzt.
Ja.
Also ich höre mir zurzeit immer mal wieder ein Gebet vom Tillmann an.
Ja.
Mahamudra. Es ist in allen vier Linien drin. Dann ist es doch auch im Theravada drin, oder?
Was meinst du mit Mahamudra-Gebet in allen vier Linien?
Ja,
das, ach so, nee, das ist Geluk, Nyingma, Sakya und Katschü, das sind die vier tibetischen Schulen, das haben mit Theravada nichts zu tun. Ja. Ja, ja. Dann würde ich sagen, machen wir für heute ein Schleifle dran, meine Stimme ist auch so auf dem letzten. Ne? Dann setzen wir uns nochmal mit geradem Rücken. Rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht. Und wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. Und wir erleben, wie außer dem Atem alles mögliche andere durch den Geist zieht. Es kommt und es geht. Aber das Spannende ist der Raum, in dem es stattfinden kann. Die Weite im Geist, die all diese Erfahrungen möglich macht. sich vorstellen. Wir sitzen mit dem Buddha auf diesem Geierberg. Schauen in die Weite des Raums und erfahren gleichzeitig die Weite im Geist. Grenzenlosen Raum, in dem alles Mögliche kommt und wieder geht. Das war der Sinn vom Herzsutra, alles, was gekommen ist, auch wieder gehen zu lassen, an nichts zu haften. Alles, was erlebt wird, als vorübergehend, als vergänglich, als offen zu erfahren. Da, wo wir merken, dass wir kleben und haften, da wird uns die Praxis weiterhelfen. Und dann kommt der Buddha vorbei und gibt seinen Segen mit dem Mantra aus dem Herzsutra. Und jetzt verstehen wir, was das bedeutet, das Mantra. Geh, geh weiter. Geh noch weiter. Geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Und mit dem Mantra bekommen wir den Segen, dass uns dieser Weg gelingt. Teata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Und wir bekommen den Segen noch einmal. Teata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Und beim dritten Segen denken wir an all die Wesen, die genauso wie wir Glück suchen und die eines Tages zu uns kommen werden, wenn wir es erlangt haben, und unsere Hilfe suchen. Die sind jetzt virtuell hinter uns und nehmen den Segen mit, wenn wir ihn ein drittes Mal bekommen. Teata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Wir schauen nach vorne und freuen uns auf die Freiheit im Geist, die durch das Realisieren der offenen Weite entsteht. Möge all das Gute, das heute Abend in unserem Geist entstanden ist, nicht nur uns selber helfen, sondern allen Wesen dabei helfen, Leid zu überwinden. Und da auch das Glück zu verwirklichen, das Erkennen von der Weite im Geist. Danke fürs Dabeisein, fürs geduldige Zuhören der etwas reibeisen Stimme. Ich hoffe, nächstes Mal ist es wieder besser. Und jetzt seid ihr am Samstag, da freue ich mich riesig. Sangha zelebrieren ist auch buddhistische Praxis. Und nicht nur zusammen sitzen und meditieren, sondern auch so ein bisschen mitkriegen, wer sind die anderen, wie geht's denen, und so ein bisschen so miteinander befreundet sein, das gehört auch zur buddhistischen Praxis. Und in dem Sinne freue ich mich auf die, die Samstag Zeit und Lust haben, dabei zu sein. Und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder am Dienstag in alter Frische. Gute Zeit bis dahin.
Vielen Dank.
Und wenn Fragen sind, nächste Woche mitbringen. Und wer noch Lust hat, oben gehe ich jetzt noch in die Bibliothek. gute Zeit und bis dann.